herzlich willkommen bei Old and Gold, dem Generationen-Podcast mit Lisa. Hier werden SeniorInnen zu den wichtigen und weniger wichtigen Lebensfragen interviewt. Denn ihre Geschichten sind Gold wert. Viel Spaß!
Hallo ihr Lieben und willkommen zu einer nächsten Folge von Old and Gold. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Renate. Ich habe Renate in ihrer wunderschönen Altbauwohnung besucht und mit ihr über ihr bewegtes Leben als Tänzerin und Tanzlehrerin gesprochen. In dieser Folge geht es um die Entschlossenheit, an die eigenen Träume zu glauben, um Selbstbewusstsein ab 40 und dass es vielleicht nie zu spät ist, sein authentisches Ich zu leben. Mit Renate durfte ich eine zufriedene und sehr dankbare 80-jährige Frau kennenlernen, die trotz verschiedener Herausforderungen ihren Weg im Leben gefunden hat. An einigen Stellen sprechen wir über die Themen Krankheit und Suizidgedanken. Deshalb findet ihr die Triggerwarnung in der Folgenbeschreibung. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören.
Ich sitze hier heute bei der lieben Renate in ihrer Wohnung und freue mich sehr, dass du mich hier heute begrüßt. Und stell dich doch gerne einfach mal ganz kurz vor.
Ja, also ich bin, wie gesagt, eine alte Dame, 80 Jahre geworden und lebe schon seit 41 Jahren in dieser Wohnung hier und freue mich jetzt sehr auf das, was mich die Lisa fragen wird.
Ja, ich freue mich auch sehr. Vielleicht erzählst du unseren Hörern und Hörerinnen einmal, wie du aufgewachsen bist.
Also, ich bin ein Kriegskind. Ich bin 44 geboren und dann kam meine Mutter mit ihren Eltern und noch zwei anderen Geschwistern, auf abenteuerliche Art und Weise von Polen, wo wir evakuiert waren, nach Berlin zurück. Und das war 45 dann, als wir wieder hier ankamen. Und dann hatten die Eltern ja natürlich auch, mein Vater war in Kriegsgefangenschaft und dann hatten wir natürlich viel zu tun. Wir Kinder waren uns dann mehr oder weniger irgendwie allein überlassen. Wir waren auch viele Kinder und dann meine Mutter und ihr Bruder lebten in einer großen Wohnung in Kreuzberg zusammen. Und es war eine schöne Kindheit, weil wir wirklich, wir haben in den Trümmern gespielt, wir waren sehr kreativ, wir hatten nichts, aber wir haben mit viel Fantasie ganz viel gemacht. Und besonders wir wussten damals noch nicht, dass es eine echte Cousine ist. Ich dachte, es ist die Tochter von einem Freund, aber die hat mit uns toll, toll gespielt und kleine Stücke aufgeführt und wir haben uns verkleidet. Also es war eine wunderbare Kindheit, bis ich ungefähr, und dann meine Mutter starb sehr früh.
Wie alt warst du
da? Da war ich 7. Und dann hat mein Vater erstmal eine Wirtschafterin engagiert. Und die hat er dann nach 3 Jahren geheiratet. Und dann sind wir auch dort ausgezogen, aus der schönen Ecke in Kreuzberg. Und nach Friedenau gezogen, in eine große Wohnung. Und da war dann eben alles Grundschule. Und dann ging das mal so weiter. Dann habe ich später den technischen Zweig besucht, ne? Also die mittlere Reife gemacht. Und war auch noch nicht, und habe neben der Schule auch schon immer getanzt und Gymnastik und sowas alles gemacht, Pantomime. Und fand mein Vater auch nicht schlecht. Der wollte aber, dass ich dann eben zum Finanzamt gehe und sollte eben da erstmal eine Ausbildung machen. Und vorher noch eine kaufmännische Berufsfachschule besuchen. Die habe ich dann auch gemacht, so halbherzig, bis ich 18 war. Es war alles bei mir sehr durchschnittlich mit englischer und französischer Handelskorrespondenz. Aber meine Cousine war dabei, darum war es dann doch einigermaßen erträglich. Ja, und dann war ich tatsächlich ein halbes Jahr beim Finanzamt, ja, für die mittlere Beamtenlaufbahn.
Das war aber nicht dein Traum.
War absolut nicht mein Traum. Und ich war auch ein bisschen renitent. Und ja, und dann hatte ich da bei Mary Wickmann, das ist ja eine ziemlich bekannte Frau, hatte ich schon Tanzunterricht. Und die Assistentin sagt, ich spreche mal mit deinem Vater, wenn du das wirklich nicht willst, es geht ja nicht. Und dann hat sie mit meinem Vater gesprochen, der war sehr krank und hatte auch Krebs. Und am Krankenbett hat sie ihm gesprochen und dann, als sie weg war, hat er mich reingerufen und sagte, na, dann machst du eben, was du willst, aber von uns kriegst du keinen Pfennig mehr. Und das war dann, war ich so 18 bis und ein bisschen, bin ich da ausgezogen und habe dann bei Mary Wickmann eine Tanzausbildung begonnen und musste mir das Geld, das kostete ja auch was, musste ich mir verdienen.
Darf ich da ganz kurz fragen, wie hast du dich in dem Moment gefühlt, als dein Vater gesagt hat, du kannst das machen? Aber von uns kriegst du doch nichts mehr.
Also ich hatte plötzlich, war sehr entschlossen, das zu machen.
Mit 18?
Ja, das ist natürlich wirklich für eine Tänzerin. Und es war, Mary Wickmann war bekannt für den modernen Tanz, ne? Und wir hatten aber da auch klassischen Tanz und alles Mögliche und Komposition und Choreografie und Rhythmik, also sehr viele Fächer. Und nachmittags bin ich dann immer, weil ich dachte, ich möchte nicht dick werden und nicht eine sitzende Tätigkeit. Ich hätte ja auch was mit Buchführung machen können, konnte ich ja ein bisschen und stehen und so. Und war dann als Küchenhilfe in einer Klinik im Grunewald, weil die so nah war. Und habe eben dann da gearbeitet und mein Tanztraining gemacht. Und irgendwann mit 22 hatte ich irgendwie einen kleinen Zusammenbruch. Also ich habe mir gar nichts mehr zugetraut und habe dann da das geschmissen. Und habe auch gedacht, ich werde sowieso nie eine großartige Tänzerin und habe dann da aufgehört. Und bin aber dann an eine klassische Ballettschule gegangen, habe da weitergemacht. Sabine Ressis, so ein Fernsehballett und danach nochmal bei einer Russin. Und da bin ich dann eigentlich auch geblieben bis zur Prüfung an der Deutschen Oper. Bekam aber vorher schon Engagements, habe dann in Bayreuth getanzt und im Theater des Westens und so weiter. Aber bekam ja ein Waisengeld, weil dann mein Vater ja auch gestorben war und habe mich so durchgeschlagen mit allen möglichen Jobs. Ich habe in der Philharmonie war ich Schließerin und dies und das und jenes, also kann ich gar nicht... Hab schon vieles wieder vergessen, aber also jeden Job, ich habe geputzt, ich habe alles gemacht.
Und das hast du alles gemacht, um an deinem Traum dran zu bleiben, Tänzerin zu werden?
Genau, ja. Mhm. Naja. Und dann habe ich so 4-5 Jahre tatsächlich kleine Engagements gehabt. Hier mal, weiß ich, 2 Monate, da 4 Wochen, also 4-5 Jahre. Und dann war ich ein Jahr Ballettlehrerin in Siegen und kam dann aber wieder nach Berlin zurück und habe dann bei meiner ehemaligen Ballettlehrerin, bei der Tatjana Gsovsky angefangen, eben regelrecht bei ihr zu unterrichten.
Ja. Und wenn das so dein Traum gewesen ist die ganzen Jahre, wie hat sich das angefühlt, als du das erste Mal gemerkt hast, okay, ich kann davon leben?
Ich war immer eine arme Tanzmaus, muss ich sagen. Als Gruppentänzerin kriegt man auch nicht so viel. Und da, wo ich dann angestellt war als Lehrerin, die haben auch einen ziemlich kurz gehalten, bis ich mich mal getraut habe, um mehr Geld zu bitten. Hat eine ganze Weile gedauert und dann, ja, da hatte ich einen Freund, der hat gesagt, na, du kriegst ja weniger als eine Putzfrau, jetzt musst du mal was machen. Ne? Aber ich wurde eigentlich erst selbstbewusster dann mit 40, als ich mich selbstständig gemacht habe. Also die haben mich rausgeschmissen wegen einer Lappalie, ja. Und dann war ich beim Gericht und dann mussten sie mich noch ein bisschen länger beschäftigen und mussten mir auch irgendwie eine Entschädigung zahlen. Und es war quasi das Startkapital für meine Selbstständigkeit.
Und wie ging es dann weiter?
Ja, dann habe ich nach Räumen gesucht und habe hier in Schöneberg irgendwo ein paar Räume gefunden und hatte dann auch gleich Schüler und hatte aber auch wieder, weil da drunter war ein Laden, die fühlte sich gestört durch Lärm und durch das Gehüpfe von den Kindern, wieder ein Prozess. Und nach 2 Jahren musste ich da raus und dann habe ich mich vergrößert, musste ich mir nochmal Geld borgen. Und hatte dann eine größere Ballettschule und es ging eigentlich wirklich wunderbar. Hab das dann langsam alles abbezahlt. Eine Freundin hat mir ein zinsloses Darlehen gegeben. Ja, war ich sehr dankbar. Und hab dann wirklich mit den Kindern sehr schön zusammengearbeitet und sehr viele schöne Aufführungen mal gemacht. Ja.
Schön, ja. Schön, das klingt toll. Sehr bewundernswert, wenn Menschen so an ihrem Traum dranbleiben.
Ja, das war wirklich so eine Erfüllung. Würde ich auch jedem jungen Menschen raten, also... Wenn sie wirklich was wollen, egal, also wie schwer das ist, dann wirklich gegen die Eltern, egal. Und dadurch, da muss man dann durch. Sonst, wenn man so einen erzwungenen Beruf hat, kann ich mir gar nicht vorstellen. Also, wenn ich jetzt beim Finanzamt geblieben wäre, das wäre ja schrecklich. Furchtbar, ne?
Ja.
Ich habe auch so tolle Menschen kennengelernt und so interessante Leute. Und ja, es hat mich einfach auch geformt, ne? Dieser Lebensweg.
Ja, dafür braucht man natürlich auch ein bisschen Mut.
Ja, und dabei war ich ein ganz ängstliches Mädchen. Also als Kind war ich sowas von ängstlich. Und auch komischerweise meine Schwester im Turnverein. Und ich war der steife Bock, haben sie gesagt. Also es ist überhaupt ein Wunder, ja, dass ich durch diese Gymnastik, mit der ich angefangen habe, so gelenkig geworden bin und dann noch das beruflich geschafft habe. Es ist wie ein Wunder.
Ja, schön. Und du hast ja gerade gesagt, dass du jungen Menschen empfehlen würdest, auch dran zu bleiben und den Weg zu gehen. Ich frage mich manchmal, vielleicht hast du da eine Idee. Manchmal weiß man ja gar nicht, was der eigene Traum ist oder wo man überhaupt hin möchte.
Das stimmt, das geht auch so. Das ging mir am Anfang ja auch so. Sonst hätte ich ja mich vielleicht schon früher entschieden, ne? mit 11 oder 12. Ne? Das hat eben eine Weile gedauert, weil ich so ein braves Kind war. Bis ich mich dann durchgesetzt habe oder meinen Willen erkannt habe.
Und hast du eine Idee, wie jetzt jüngere Menschen vielleicht ja selber wissen, was ihr Traum ist? Also wie können die überhaupt rausfinden, was sie wollen?
Ja, das ist schwierig. Sie müssen natürlich erstmal was probieren. Und heute wird ja den Kindern auch wirklich sehr viel ermöglicht, ne? Die einen machen Musik, die anderen machen tollen Sport oder ja, kreative Sachen, ne? Ich weiß nicht, mir hat man ja gar nichts angeboten. Das habe ich ja dann später alles alleine gemacht, ne? Ich habe den Weg gefunden, irgendwo in der Volkshochschule mit 11, 12, irgendein tänzerische Gymnastik. So fing das an, ne? Ja.
Und bist du stolz darauf? Also empfindest du jetzt in deinem Alter auch sowas wie Stolz, wenn du auf dein Leben zurückblickst?
Also eine große Zufriedenheit. Und ich würde es nicht anders machen, obwohl es auch wirklich nicht einfach war. Manchmal eben auch eben persönlich war. Ich hatte mich dann verliebt in eine von... Männer gab es erstmal für mich gar nicht am Anfang. Mhm. Also in der Pubertät schon mit Jungs und so, ne? Aber da waren es dann eher die Frauen, die ich so toll fand, die Ballettlehrerinnen. Und dann habe ich mich... Eine natürlich ein bisschen verliebt und war dann aber auch lange, lange wohnte ich bei ihrem Ballettsaal und war dann fast hörig. Ja, das war also eine unangenehme Abhängigkeit und ich dachte sowieso, mit mir stimmt irgendwas nicht bei mir. Ich bin völlig falsch gepolt und konnte auch mit niemandem drüber reden natürlich. Mm-mm. Und diese Frau, die hat auch gar kein Interesse, aber sie fand mich nett und war dann in ihrer Familie so aufgenommen. Bin mit dem Hund spazieren gegangen, habe eingekauft und sowas alles. War sehr abhängig dann, ne?
Mhm. Wie alt warst du da?
Da war ich bestimmt schon 25 oder 26, sowas, ja. Und dann, sie war auch noch tablettenabhängig und wegen der Figur habe ich dann auch nachher solche Tabletten genommen. Das waren so Appetitzügler. Und die haben dann verursacht, dass man so ein Training nicht mehr so gut durchhalten konnte. Man hat man keine Luft bekommen und sowas alles.
Und hat man das gemacht als Tänzerin, um schlank zu sein, um dem Körperideal zu entsprechen?
Natürlich, ja. Mhm. War aber so ein bisschen wie eine Droge, ne? Aber irgendwie nach, das hat mich ungefähr diese ganze Sache so fast 8 Jahre gekostet. Und danach war ich dann eben, wie gesagt, in irgendwelchen Gruppentherapien, um da wieder loszukommen. Und deswegen ist es sowieso jetzt, ich bin jetzt in meinem Alter, ich nehme keine Tablette, ich bin wirklich sehr gesund. Lass mich mal durchchecken. Es ist schon ein Wunder, dass ich das alles so, diese Schwierigkeiten gemeistert habe und auch davon losgekommen bin, von diesen Sachen. Ja, und ab 40, muss ich sagen, da ging es dann wirklich aufwärts. Da konnte sich mein Charakter überhaupt erst mal entfalten oder ich wurde selbstsicherer und lustiger. Und
ab 40, sagst du?
Ja, ab 40.
Und das und hängt mit deiner Therapie zusammen oder womit denkst du, hängt das?
Mit der Selbstständigkeit, mit der eigenen Ballettschule. Das haben die auch teilweise gemacht. Ich war eine gute Ballettlehrerin, aber die konnten mit mir machen, was sie wollten. Sagen, ach, deine Kinder, die haben doch keine 5. Position. Was, 1 Jahr schon? Dabei wird jedes Kind genommen. Die werden ja nicht hier selektiert oder machen ja keine Prüfung vorher. Ne? Ja, ich habe dann sehr kreativ mit den Kindern gearbeitet und das war eine große Erfüllung. Mhm. Das war wunderbar.
Schön. Und ja, wenn du sagst, ab 40 konnte sich dein Charakter so entfalten, was hat sich denn noch verändert, würdest du sagen?
Naja, klar, natürlich hatte ich dann auch Freunde, ne? Mhm. Und waren immer Künstler meistens, ne? Waren meistens Künstler, mit denen ich zusammenlebte. Mit einem war ich dann 5 Jahre zusammen und dann kam wieder ein anderer Künstler. Ja, es war also, ich war dann ja auch in diese Zeit, wo man auch sehr viel gewechselt hat. Und bis ich meinen Mann kennenlernte, das war, ne, den kannte ich zwar schon und auch seine erste Frau, aber das hat eine Weile gedauert und dann sind wir erst 94 sind wir zusammengekommen.
Wie alt warst du da?
Da war
ich jetzt rechnen.
War ich 50.
50
okay. War ich da schon, ja.
Gut, bevor wir jetzt auf deinen Mann zu sprechen kommen, mich interessiert natürlich noch mal so ein bisschen auch das Thema, dass du dich für Frauen interessiert hast. Das war ja früher nicht üblich, darüber zu reden oder offen damit umzugehen.
Ich kam mir wirklich vor, wie als wäre ich wirklich falsch auf der Welt. Ne? Mhm. Da war ich auch mit den anderen, also in der Ballettschule, da hatte ich auch nicht so enge Freunde. Das war eben, da war ich sehr alleine eigentlich mit diesem Problem und ja, deswegen ging es mir auch da nicht so gut, ne? Und dann war eben auch noch dann dieser finanzielle Notstand. Und irgendwann war das alles so aussichtslos. Da wollte ich dann, habe ich auch das Gefühl gehabt, ich will eigentlich nicht mehr weitermachen. Ne? Dann hatte ich auch kein Engagement. und war da sehr abhängig. Und dann habe ich auch mal sehr viele Tabletten genommen und ein bisschen Wein dazu getrunken. Ja, und dann haben mich aber diese Frau und ihre Mutter, die haben mich dann eben wieder wach gemacht und mit mir hin und her gelaufen. Und also habe es vielleicht auch falsch gemacht. Und ein Glück, dass es falsch war.
Ja, ja, ein Glück.
Ja, wirklich. Aber es ist eben so eine Erfahrung gewesen.
Und meinst du, es wäre dir besser gegangen, wenn du das Gefühl gehabt hättest, du hättest mit jemandem drüber reden können, auch darüber, über die ganze Situation?
Natürlich, also ich war da so verklemmt innerlich, auch mit der ganzen Sexualität, es war alles ein bisschen schwierig. Es fing bei mir eben erst sehr spät an, dass ich da Freude und Lust und sowas empfinden konnte. Und ich nehme an, dass es auch vielleicht damit was zu tun hatte, dass ich so jung meine Mutter verloren habe. Dass es so eine Suche war. Und diese Suche nach dieser Zärtlichkeit, ja, dieser Urzärtlichkeit, die habe ich eigentlich auch nie so richtig erfüllt bekommen. Ne? Also selbst mit Männern war das immer irgendwie so anders. Ich habe immer auch damals meine Freundin, also in der Schule, das bewundert, wenn die anderen eben so eine richtige Mutter hatten. Ne?
Ja, da fehlt natürlich was. Ne?
Ja.
Was glaubst du, wäre anders geworden, wenn du mit ihr aufgewachsen wärst?
Mit meiner Mutter weiß ich gar nicht.
Hast du denn Erinnerungen an deine Mutter, wenn du 7
warst? Ja, ganz schwache Erinnerungen. Sie hat gerne gesungen, dann hat sie die Ärmel so hochgekrempelt. Beim Abwaschen blieben die Ärmel zum Abwaschen, dann hat sie gesungen und war auch eine hübsche Frau. Und ja, aber eben als sie starb, hat sie nochmal uns 3 ans Bett und dann durften wir auch nicht mehr in das Zimmer, hat, glaube ich, nur gesagt, ja, seid mal alle schön brav oder sowas.
Mhm.
Ich habe sehr vermisst, dass sie nicht direkt zu jedem Einzelnen irgendwas gesagt hätte. Ne?
Das heißt, du hättest dir eigentlich gewünscht, dass jeder von euch nochmal
eine persönlichen Begegnung. Abschieds- oder so eine, ja, irgendwas, ein paar Worte bekommen hätte.
Wie ist man denn früher mit der Trauer von Kindern umgegangen? Ich kann mir vorstellen, dass das auch noch nicht so...
Also ich habe es erstmal gar nicht so verstanden. Ich war 7, wir wussten, sie ist ja auch zu Hause gestorben, noch da in Kreuzberg eben. Ne? Und meine Cousine und ich, wir sind ja sehr verbunden bis heute noch. Ne? Wir haben dann auch irgendwie das gar nicht kapiert richtig. Nur eben bei der Beisetzung, dann bekam man so ein Trauerflor um. Und dann habe ich natürlich auch sehr geweint da bei dieser Beisetzung. Hab gar nicht verstanden, dieses, wenn die Leute zu einem was gesagt haben, herzliches Beileid, ich habe was völlig anderes verstanden. Also es war so, ja, also man hat auch nicht richtig mit Kindern gesprochen. Es wird heute anders gehandhabt, denke ich mir, ne?
Ja, zu psychologisch, großen Teilen, ja, auf jeden Fall. Und tust du was, um die Erinnerungen aufrechtzuerhalten? Oder was denkst du?
Meine Mutter?
Mhm.
Also an meinem Bett steht immer ein Foto von meiner Mutter und irgendwie habe ich das Gefühl, ich weiß ja nicht, ob es sowas gibt, als ich bilde es mir jedenfalls ein, als ob sie immer ihre Hand so über mich gehalten hat und ein bisschen aufgepasst hat.
Ja.
Weil es ist doch ein Wunder, dass ich so doch gut durch dieses Leben gegangen bin und mir auch dann so schöne Sachen erfüllen konnte. Als ich dann die Ballettschule hatte, konnte ich dann mir auch Reisen nach Italien leisten, hatte da in Italien auch eine Wohnung, die ich in allen Ferien besucht habe. Das war wunderbar, habe Italienisch gelernt. Dieses italienische Leben in Süditalien fand ich wirklich toll. Das war richtig...
La Dolce Vita.
Ja, nicht nur der Dolce Vita, das Essen, die Menschen, die Lebensfreude, diese Mentalität hat mir so gut gefallen. Ne?
Hast du einen Reisetipp, wo man unbedingt hin muss?
Ja, also das Cilento könnte ich schon empfehlen. Also das ist südlich von Neapel, Kampagnen. Cilento war damals jedenfalls noch nicht so von Touristen überschwemmt. Diese ganze Stadt, in der Nähe ist ja auch dann Pompeji, was man alles besuchen kann. Aber dieser Ort da unten, da kann man noch schöne Plätze finden,
ja,
die nicht so überrannt sind.
Schön. Dann hast du gerade schon deinen Mann angesprochen, den du kennengelernt hast,
als
du
50 warst. Ja, auch natürlich ein Künstler, ja.
Woher kommt das mit den Künstlern? Kannst du dir das erklären oder meinst du, das war Zufall?
Nee, ich denke mir, weil die auch eine andere Weltanschauung haben. Und die hat mir einfach gefallen. Ne? Man konnte anders mit ihnen reden, offener. Und was sie hergestellt haben, hat mir natürlich auch immer sehr gut gefallen. Ne? Ja, es hat einfach auch mein Leben bereichert. Also es war so meine Richtung. dieses Künstlerische.
Was haben die alle so hergestellt? Was war deren Kunst?
Also der eine hat Skulpturen also aus Eisen gemacht und auch immer gemalt. Mein Mann auch Skulpturen aus Bronze, aus allen möglichen Materialien. Ja, man sieht ja hier auch im Raum einiges. Ja, war aber auch kein einfacher Mensch. Kein einfacher Mensch. War natürlich ein Wahnsinnskünstler, der natürlich in erster Linie an die Kunst gedacht hat, ne? Aber da ich ja nur meine Kunst hatte und er seine Kunst, ging das ganz gut.
Wo habt ihr euch kennengelernt?
Eigentlich bei Freunden, bei einer befreundeten Familie. Damals hat er noch eine andere Frau, die dann verstorben ist. Und dann irgendwann, ja, hat es schon so ein bisschen geknistert und dann stand er irgendwo mal auf der Matte und dann, ja, ging das so los, ne? Der war nicht so einfach. Aber wir haben auch schöne Sachen erlebt, ja.
Was ist so das Schönste, an was du zurückdenkst?
Die Zeit, die wir da, wo wir im Ausland gelebt haben, das war natürlich schon toll, wo wir alles aufgebaut haben. Das war schon eine tolle Zeit, ja. Mhm. Da waren wir beide allein und jeder hat so seine Sachen gemacht. Und dann, es war eine sehr enge Zusammenarbeit und da sind wir auch richtig gut zusammengekommen. Also er mehr draußen im Garten, dies, das, seine Skulpturen und alles Mögliche. Und ich mehr drinnen mit Nähen und rumfummeln und dann schön essen und schwimmen und was man so alles gemacht hat. Ne?
Schön, das war ja gut. Und wo waren so eure Konfliktpunkte?
Ach, die Konfliktpunkte. Das war manchmal ein bisschen der Alkohol, der denn zu viel war vielleicht. Ja, also nicht das, also mit anderen Frauen, das war da nicht das Thema. Eher so, dass er dann, ich hätte mir vielleicht ein bisschen mehr Zuwendung gewünscht. Ne? Mhm. Ja, hatte man nicht so sehr. Und manchmal war sie auch sehr gestritten, aber dann auch wieder vertragen. Es war also ein Auf und ein Ab, ein Hoch und ein Tief. Und
gibt es da was du rückblickend hättest anders machen wollen? Oder sagst du, es ist alles so gekommen wie...
Na, da kann ich ja nichts anderes mehr. Wenn er vielleicht ein bisschen mehr... Aber ich meine, ein Künstler ist eben in erster Linie in seiner Kunst. Ne? Und das andere kommt an zweiter Linie. Und das ist eben so, glaube ich. Da kann ich das nicht umdrehen. Ne?
Ja. Und wie lange lebst du jetzt alleine?
Jetzt bin ich 6 Jahre alleine.
Und wie geht's dir mit der Umstellung? Also wie ist das Leben so?
Also ich habe das Gefühl, dass ich immer unheimlich viel bewältigen muss. Ja, an so Sachen, da denke ich, Mensch, mit 80 musst du noch so viel Mist machen. Also so Schreibgeschichten und so viel Formalitäten. Und jetzt mit dieser digitalen Welt wird das alles noch komplizierter. Und ich mache ja auch alles alleine. Also ich mache die Wohnung sauber, einkaufen.
Du machst alles alleine?
Ich mache alles alleine, ja.
Das ist natürlich eine Aufgabe.
Da habe ich eine Aufgabe, ja.
Ja. Aber du hast auch mir im Vorgespräch erzählt, dass du deinen 80. Geburtstag mit 50
Personen gefeiert hast. Ja, das war ganz große Klasse. Da waren wir in einem Lokal, wo wir nach dem Sport mal hingehen. Ich mache ja noch ein bisschen Gymnastik mit ein paar Frauen. Und dann haben wir da super gefeiert und... Da habe ich gedacht, das noch einmal. Einmal lasse ich es krachen. Mal sehen, was das Leben noch so übrig hat. Jetzt habe ich erstmal eine neue Hüfte bekommen und da muss ich sehen, wie ich mit dieser Hüfte lebe. Da bin ich jetzt noch nicht so lange her. Ich gehe zwar jetzt schon ohne Gehhilfen, aber es wird besser werden.
Und ich muss sagen, ich bewundere das, 50 Leute zum eigenen Geburtstag einladen zu können. Das ist eine Hausnummer. Also da kenne ich viele auch.
Ja, ja.
In meinem Alter auch ich selber. Da wird es bei 50 Leuten dann schon eng.
Ja, ne, es war ja nicht zu Hause, ne?
Ja,
es war ja woanders.
Nee, ich meinte eng mit, ich weiß gar nicht, ob ich so viele Leute kenne,
ach so,
die ich zu meinem Geburtstag einladen könnte.
Ach
50
so.
Leute. Und auch gerade haben wir auch schon kurz drüber gesprochen, auch in deinem Alter, jetzt mit den Menschen, mit denen ich spreche, haben eher das Thema von Einsamkeit oder ne, auch alleine sein und keine sozialen Kontakte mehr haben. Wie kriegst du das denn in deinem Alter hin, den Kontakt aufrechtzuerhalten oder so einen großen Freundeskreis zu haben?
Ja, ich weiß auch nicht. Von früher sind die geblieben und ja, ich habe fast jeden Tag immer irgendwo was vor und dann natürlich man telefoniert viel und dann trifft man sich und ja, also mein Kalender ist immer irgendwie voll. Ich weiß nicht wie. Also ich habe auch gedacht, im Rentenalter sitzt du da vielleicht und oder machst Mittagsschlaf, aber Mittagsschlaf mache ich sowieso nie. Gibt's nicht bei mir. Irgendwie fussel ich immer herum. Es gibt immer irgendwas zu machen.
Und hast du Ängste jetzt in deinem Alter?
Das kann schon kommen. Man weiß, man hat ungefähr 99% des Lebens hinter sich. Man wünscht sich natürlich, wenn das Ende kommt, dass es schnell und schlagartig passiert. Und dass man nicht, vor allen Dingen, dass man nicht abhängig wird. Ne? Also das ist, wenn ich das so sehe, ich habe schon so einige Freunde gesehen, wo dann diese Demenz kommt. Und das davor hätte ich Angst. Vor Schmerzen, ja. Aber am schlimmsten ist dann hilflos zu sein, abhängig zu sein, sich vielleicht auch nicht mehr artikulieren zu können. Da wäre es schon schön, wenn es da was gäbe, wenn man sagt, so, jetzt müsste Schluss sein, wenn das gesetzlich erlaubt wäre, ja, dass ein Arzt einem dabei helfen kann. Ich glaube, vielleicht geht es sogar heutzutage schon.
Nee, geht noch nicht.
Das geht ist, noch nicht so richtig, ne?
Nee, das ist ja breit in Diskussion.
Ja.
Und das ist, finde ich, auch ein sehr spannendes Thema.
Meine Güte, das ist noch so einen langen Weg vor dir. Aber
naja,
hoffentlich, bei mir wird es schon langsam aktuell. Aber wird es wahrscheinlich alles anders kommen, als man sich das wünscht. Aber wie gesagt, jetzt mit 80, dass ich noch keine Tabletten nehmen muss und relativ mobil bin, das ist schon mal wirklich ein großes Geschenk. Und ich werde auch dafür sorgen, dass es so noch eine Weile so bleibt. Ne?
Ja.
Also schön achtsam sein, aufpassen, ein bisschen Sport machen, einigermaßen gesund essen. Ja, das Rauchen habe ich aufgehört.
Ach, du hast geraucht?
Ich habe geraucht, ja.
Wie lange hast du geraucht?
Oh, seit ich 19 war. Also nicht so viel, aber zum Schluss waren es vielleicht immer so 4, 5. Und das Rauchen habe ich eingestellt am 1. Juni 24.
Ah, noch gar nicht so lange her.
Wegen dieser Hüft-OP, weil irgendjemand sagte mir,
ja, das habe ich auch
man gehört. Verträgt dann nicht die Narkose so, die Raucher, die sind dann schlecht dran. Und ich sagte, na gut, das will ich jetzt nicht noch drauf ankommen lassen.
Ja.
Nicht riskieren,
genau. Mhm. Mhm. Und wie hast du das gemacht, einfach aufgehört?
Ich habe einfach aufgehört.
Mhm.
Und dann habe ich aber noch einmal mich über irgendwas geärgert. Dann habe ich nochmal 2 geraucht. Ja, und dann glaube ich jetzt kürzlich hatte ich irgendeinen Bekannten, einen Freund zu Besuch und der hat hier geraucht und habe ich mal auch nochmal 1, 2 mitgeraucht. Aber ich kaufe mir keine mehr. Das ist schon mal ein guter Schritt, glaube ich.
Ja, sehr guter Schritt. Das war ja dann irgendwie eine Form des letzten Mal, die letzte Zigarette vielleicht rauchen, weil ich habe noch eine Frage für dich,
ja,
die ich mir extra für unser Gespräch heute aufgeschrieben habe, weil ich mit Hannah darüber diskutiert
habe. Da bin ich aber neugierig.
Und zwar waren Hannah und ich feiern dieses Wochenende und wir haben so drüber gesprochen, über das Tanzen und so. Und dann hat sie gesagt, ja, ist ja verrückt, irgendwann wird sowas ja auch das letzte Mal sein. Und dann blickt man drauf zurück und denkt sich so, ah ja, das war jetzt das letzte Mal tanzen,
ja,
zusammen.
Ja. Mhm.
Und sie meinte, es ist ja total schön, sich das vor Augen zu führen, dass es irgendwie endlich ist. Und ich war so, nee, ich möchte mir das auch nicht vor Augen führen.
Nee,
weil dann,
ne,
gibt es dem so eine Schwere irgendwie. Und dann haben wir darüber diskutiert und dann dachte ich, das frage ich dich doch heute mal, wie eine 80-Jährige darauf zurückblickt.
Ja, also ich hatte 2013 einen ganz blöden Motorradunfall.
Mhm.
Und da ist mir die Quadrizepssehne gerissen, die Kniescheibe war raus und noch was am hier war gebrochen. Und ich habe ein Jahr gebraucht, bis ich wieder richtig laufen konnte. Ja. Es hat wirklich lange gedauert. Und ja, und dann habe ich wieder so ein bisschen weitergemacht mit meiner Gymnastik. Und es ist ja auch was zurückgeblieben am gleichen Bein, wo das mit der Hüfte ist. Und mit Tanzen, da habe ich festgestellt, ich habe früher so gerne Walzer getanzt, so einen richtig schönen, also richtig so mit Ausdruck. Und es geht ja auch dann so schnelle kleine Schritte, das macht das Knie nicht mehr. Dann hat man das Gefühl, legt sich eine Zange um das Knie herum. Aber wenn ich so mit den Frauen, wenn wir Gymnastik machen und da ist schöne Musik, und dann kann ich auf irgendeine Art und Weise auch immer noch tanzen, ja. Selbst mit den Einschränkungen und selbst wenn es vielleicht mehr Oberkörper oder sowas ist. Also jedenfalls an meinem Geburtstag habe ich viel wild getanzt. Da hatte ich ja schon dieses Hüftgeschichte. Und jetzt, wenn es ausgeheilt ist, geht es vielleicht, würde ich auch wieder tanzen gehen. Ne?
Das heißt,
ich glaube, man kann es bis zum Schluss machen. Auch vielleicht, wenn es ein bisschen kleiner wird. Also das letzte Mal tanzen gibt es nicht.
Ja, das ist ein schöner Satz. Aber würdest du dann sagen, dass man sich die Endlichkeit vor Augen führen muss, um einen Moment noch mehr wertzuschätzen? Oder würdest du sagen, ich würde im Hier und Jetzt leben und den Moment genießen und nicht permanent an die Endlichkeit denken?
Nee, das ist genau richtig. Ich würde nicht permanent an die Endlichkeit.
Ja.
Es kommen Momente, wo man dran denkt, aber es ist nun nicht dauernd. Es ist so eigentlich überladen mit so vielen anderen Sachen, die man machen muss. Man hat gar nicht die Zeit, nur dauernd an sowas zu denken. Geht nicht, nein. Also ich genieße schon jeden Mal. Ich habe auch lange Yoga gemacht und diese Bewusstheit, die hilft einem natürlich auch im Leben. Ne? Achtsamkeit, wirklich entspannen, meditieren, ganz wichtig.
Das heißt, du meditierst auch?
Ich versuche es, ja. Ich habe keinen richtigen Lehrer, aber ich setze mich hin und atme bewusst und bleibe vielleicht eine Viertelstunde so sitzen. Und dann mache ich meine Übung, so ein Programm von ein und einer Viertelstunde. Ja, und dann fängt der Tag eigentlich erst richtig an. Ich mache es nicht jeden Tag, wenn ich natürlich zum Arzt muss morgens oder irgendeinen anderen Termin, dann fällt es auch mal ins Wasser. Aber ich versuche das immer in meinem Leben einzubauen.
Schön.
Ja.
Okay, dann kommen wir auch schon langsam zum Ende.
Ja.
Aber ich stelle am Ende immer die gleiche Frage, weil ich die super spannend finde. Und zwar, was würdest du meiner Generation oder jüngeren Generation mit auf den Weg geben?
Ja, habe ich vorhin schon gesagt. Also, wenn man wirklich einen ganz festen Wunsch hat, irgendwas zu werden, beruflich zum Beispiel, dann muss man das auch verwirklichen. Dann muss man, egal wie schwer es ist, sich da durchsetzen gegen eventuelle Sperren oder gegen die Eltern. Das sollte man sich nicht von den Eltern beeinflussen lassen. Wenn die sagen, nein, du wirst jetzt Postbeamtin oder du musst den Betrieb von Papa übernehmen, muss er nicht. Er kann meinetwegen Maler oder Sänger oder Schornsteinfeger werden, egal was. Aber wenn man den Wunsch hat, ich finde auch ganz wichtig, Handwerke finde ich so toll. Also ich habe auch mal so einen Tischler-Workshop mitgemacht. Ich finde Tischlern auch so toll. Also es muss nicht jeder studieren, aber tolle Handwerke. Aber auf jeden Fall, der Wunsch muss da sein, irgendwas zu machen. Das muss man dann eben auch durchziehen. Und auch vielleicht nicht sich diese Bequemlichkeit, die heute so herrscht, und diese mangelnde Neugier, wenn ich so U-Bahn fahre, diese jungen Leute, die ja nur noch, die sehen gar nicht mehr, ja. Die sehen nicht rechts, die sehen nicht links, die sehen nicht das Leben, die sehen nicht auf den Himmel, auf die Vögel. Es ist ein trauriges Leben, wenn man nur aufs Handy guckt. Also das finde ich ganz, ganz traurig.
Da stimme ich dir auf jeden Fall zu.
Ich meine, ich habe auch eins, so ist es nicht, ja. Ich spiele auch mal am Handy. Aber
was spielst du?
Solitär oder Spider oder sowas, ja. Aber wenn ich dann unterwegs bin, dann gucke ich schon mit meinen Augen. Also das sollte man, das würde ich den jungen Leuten aber auch wirklich sagen.
Ja, vor allem, da gibt es so viel zu entdecken, wenn man die Augen offen hält.
Ja, und sie sollen sich bemühen, vielleicht diesen Planeten noch zu retten. Also, ich weiß nicht, ob ich ihn kaputt gemacht habe. Also, ich hatte nie ein Auto, also weiß ich nicht. Aber wir Menschen, ich meine, es ist natürlich jetzt für die nächste Generation nicht einfach. Aber vielleicht gibt es da auch mal so eine Rebellion gegen was passiert.
Ja, aber da sollte auf jeden Fall was passieren. Mal gucken, wo uns das Leben so hintreibt.
Ja, ich wünsche euch jedenfalls das Beste.
Ne? Dankeschön. Ja. Danke für deine Zeit und vielen Dank für deine Antworten. Schön, dass ich hier sein durfte.
Ja, ich danke dir auch.
Das war Old and Gold, der Generationen-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen zum Podcast findet ihr auf der Webseite www.oldandgold.de. Ihr kennt aufgeschlossene SeniorInnen, die Lust haben, über ihre Geschichte, Erinnerungen und das Leben zu sprechen? Dann schreibt uns an hallo@oldandgold-podcast.de.